Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist wieder Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Heute nehmen wir einen Fonds auseinander. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das heißt, wir gucken uns konkret den DWS ESG Akkumula an.
Ja.
Und da interessiert uns natürlich ja unterschiedliche Sachen. Erstmal überhaupt die Frage, was ist DWS? Wer managt diesen Fonds überhaupt? Was ist das Anlagekonzept dieses Fonds? Wie wird dort die Nachhaltigkeit überhaupt umgesetzt? Dann schauen wir uns noch so ein bisschen Performance-Zahlen an und genau gucken, welche Rolle dieser Fonds vielleicht im Portfolio übernehmen könnte, welche Alternativen es gibt und was Personen, die diesen Fonds vielleicht schon im Portfolio haben, jetzt tun können oder sollten. Genau. Los geht's. Warum hast du dir eigentlich den DWS ESG Akkumula rausgesucht?
Ja, ganz einfach, weil wir den sehr oft in irgendwelchen Rentenprodukten sehen. Hatten letztens wieder eine Riester-Rente auf dem Tisch, da war der DWS Akkumula mit drin. Dann hatte noch ein Mandant den mit dem Portfolio drin. Und der ist uns in den letzten Jahren immer wieder untergekommen. Und da dachten wir, okay, anscheinend ist der bei relativ vielen Anlegern irgendwie in einem Rentenprodukt drin oder in einem Depot drin. Dann schauen wir uns den einmal näher an. Und das machen wir heute.
Genau. Dann ja, erzähl doch mal, was ist die DWS, beziehungsweise wer managt diesen Fonds eigentlich?
Ja, also vielleicht erstmal ganz kurz zu den harten Fakten zum Fonds. Wir reden ja häufig werden so im Fokus stehen so immer irgendwelche Promi-Fonds von irgendwelchen bekannten Leuten. Aber tatsächlich ist das hier so ein richtig altes Urgestein. Da waren ETFs noch gar nicht zu denken, da wurde der gegründet. Also den gibt es seit dem 3.7.1961.
Über 60 Jahren.
Ja, also der hat mal richtig was für die Aktienkultur in Deutschland gemacht. Und dann sind dort über 11 Milliarden Euro zum Stand 14.02.2025 an Anlegergeldern drin. Über 11 Milliarden. So. Das ist eine Hausnummer, wo wir damals vor ein paar Jahren über Dirk Müller gesprochen haben. Der hatte 500 Millionen drin und das war schon ein Riesenerfolg. Hm. Können wir alle mit verlinken, die Fonds, die wir uns schon angeschaut haben, besprochen haben. Ja. Verwaltungsbetriebskosten haben wir 1,45% pro Jahr. Es handelt sich um aktiv gemanagten Fonds. Transaktionskosten schätzen die nochmal so mit 0,11% pro Jahr. Das macht sich ja immer quasi am letzten Geschäftsjahr fest, die Schätzungen, sodass wir Gesamtkosten von so 1,56% im Produkt drin haben. Was noch an Kosten dazukommen kann, wenn ich das natürlich über einen Finanzvertrieb beziehe, sind Ausgabeaufschläge. Das ist ein klassischer Investmentfonds. Ausgabeaufschläge für einen Aktienfonds häufig 5% des Anlagebetrages. Wenn ich dort 100.000 Euro reinlege, sind 5.000 Euro weg. Kann das aber auch rabattiert kaufen, zum Beispiel beim Honorarberater über 0% oder in irgendwelchen Online-Brokern oder so. Die haben ja auch manchmal Fonds, die sie für 0% rausgeben. Ausstiegskosten gibt es keine, Erfolgsgebühren auch nicht, weil ich sehr schön finde. Und die Ertragsverwendung, also das ist ja ein Aktienfonds und wenn die Aktien Erträge ausschütten, dann werden die genommen und wieder angelegt innerhalb des Produktes. Wir haben also Thesaurierung und nicht Ausschüttung. So. Und zu deiner Frage, wer hinter dem Akkumula steht, das ist nicht ohne Grund der DWS ESG Akkumula, früher nur der DWS Akkumula, in den letzten Jahren kam noch das Kürzel ESG mit dazu. Also ökologisch, sozial, Unternehmensführung. Und die DWS, ja, ist, ja, ich glaube, der Player mit der Player neben der Deka vielleicht noch in Deutschland, was so Vermögensverwaltung angeht. Und die verwalten insgesamt, ja, 1.012 Milliarden Euro. Also ein bisschen Geld. Kann man sich ja mal vorstellen, die Summe.
Über eine Billion sozusagen.
Ja. Und haben mehr als 4.600 Mitarbeitern weltweit. Zahlenstand ist der 31.12. und Quelle ist die DWS-Webseite. Also ich habe das jetzt nicht nachgezählt, das Geld. Ich glaube das jetzt einfach mal, wenn die das da hingeschrieben haben. Die haben das so klein aufgedröselt, 1.012. Wenn du irgendeine Zahl erfindest, dann muss sie möglichst exakt aussehen, dann glauben die das alle. Genau. Aber wir gehen mal davon aus, dass es stimmt. Die DWS beschreibt sich selber, Zitat, die DWS steht weltweit für ein Angebot an integrierten Anlagelösungen mit ihrem besonderen Blick auf die Märkte und disziplinierten Risikomanagement kann die DWS mit Qualität, Innovation, Integrität und Unternehmergeist gleichgesetzt werden. Und ganz wichtig, was natürlich so eine Vermögensverwaltung dann herausstellt, was für jeden Anleger zählt, Doppelpunkt, Alpha- und Beta-Vehikel für jeden Markttrend. So.
Klingt doch schon mal gut.
Wer noch mal wissen will, was Alpha und Beta ist, Alpha und Beta geben mir am Ende Aussage darüber, wie es im Vergleich zu einem Index abschneidet, also zu einer Vergleichsanlage. Alpha ist quasi der Mehrertrag gegenüber dem Markt und Beta gibt mir Auskunft zum Risiko gegenüber dem Markt. So. Ja, ansonsten, die DWS gibt es schon seit 1956, ein paar Jahre später haben sie den Akkumula aufgelegt und dann, ja, mittlerweile ist es ein börsennotiertes Unternehmen. Von 2004 bis 2018 war es vollständig im deutschen Bankbesitz. Dann ist es an die Börse gegangen und jetzt hält die Deutsche Bank 79,49% der Anteile. Also ungefähr 80% der DWS gehört noch der Deutschen Bank und der Rest der Anteile gehört anderen Aktionären. Genau, und seit 2013 hat die DWS den André Köttner als Fondsmanager mit ins Boot geholt. Der war vorher bei der Union Investment. Genau, und wohl schmunzeln, ist ja gar nicht so leicht, über so einen deutschen Fondsmanager, die halten sich ja sehr bedeckt teilweise, ja, Informationen rauszubekommen. Das ist bei den amerikanischen Größen ganz, ganz anders. Da gibt es Abhandlungen drüber und Lebensgeschichten. Ja, das ist typisch deutsch, hat man kaum was gefunden zum André Köttner. Witzigerweise habe ich ein Buch gefunden von 1999, das er veröffentlicht hat. Internetaktien investieren im Markt der Zukunft. Und wer dann weiß, wie der Aktienmarkt im Jahr 2000 abgeschnitten hat. Ich habe das Buch nicht gelesen, vielleicht hat er davor gewarnt, genau. Ein Jahr später ging es dann mit dem neuen Markt nach unten. So. Das fand ich, Fun Fact an der Seite, ne? Also, das fand ich ganz witzig. So. Ja, ansonsten hat der Köttner Mathematik studiert und hat ein Staatsexamen in Mathematik und Physik abgelegt. Ist also ein Akademiker, wenn man so möchte.
Einer, der sich mit Zahlen auskennt.
Ja.
Und Statistiken.
Ein Quant. Ansonsten hat er noch den DWS Vermögensbildungsfonds, den vielleicht auch der ein oder andere schon mal in Berührung gekommen ist über eine Rentenversicherung oder ein Depot. Genau. Und dann noch den DWS Invest Global Equity High Conviction Fund. Das sind so die drei Fonds hat er insgesamt in der DWS in der Betreuung. Und hat natürlich noch ein größeres Team dahinter. Aber ich glaube, es reicht, wenn wir uns kurz jetzt mit dem André Köttner beschäftigt haben. Genau, ansonsten haben die noch ein größeres Team dahinter, wo jeder für so einen einzelnen Bereich zuständig ist. Da gibt es einen Spezialist für Tech-Aktien, für Japan. Also die haben für die verschiedenen Bereiche, haben die ein Team dahinter. Die verdienen ja auch ein bisschen Geld mit dem DWS-Akkumula. Also kannst du dir vorstellen, 1,45% Gebühren auf 11 Milliarden, da kannst du schon ein kleines Team von bezahlen. Und dann bleibt wahrscheinlich am Ende trotzdem noch was übrig.
Ja.
Ja, das dazu, wer hinter dem DWS-Akkumula steht.
Genau, dann schauen wir uns doch mal das Anlagekonzept an. Damit hast du dich ja auch beschäftigt. Was liegt da so in dem Fonds drin?
Ja, der Fokus liegt auf großen Wachstumsunternehmen. Wenig überraschend haben sie sich dann auch den MSCI World als Benchmark rausgepickt. Den habe ich jetzt auch dann für den Performance-Vergleich mit zu Rate gezogen. Ja, tatsächlich können wir auch überlegen, ob man vielleicht ein MSCI World ESG mit ESG-Kriterien als Vergleich heranzieht, wobei die erfahrungsgemäß relativ ähnlich laufen. Hm. Wobei mittlerweile sieht man da auch ein paar Abweichungen, wo jetzt die nachhaltigen Unternehmen ein bisschen unter die Räder kommen, teilweise durch den Antritt von Donald Trump etc. pp. Ja. Und die Renaissance der fossilen Energien, so global gesehen. Und ja, der Fokus liegt auf großen Wachstumsunternehmen und dann seit einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, wann sie die ESG-Kriterien mit reingenommen haben, legen da auch noch einen ESG-Filter mit an grundsätzlich, also große Wachstumsunternehmen und dann gucken sie noch nach ESG-Kriterien und es ist quasi ein Buy-and-Hold-Ansatz größtenteils. Also sie versuchen schon Unternehmen zu kaufen, die sie länger im Portfolio halten. Also wenn er sich ein Unternehmen raussucht, dann will er eine Perspektive von mehreren Jahren auch haben, wo er Potenzial für die Unternehmen sieht. Also wir haben Wachstumsunternehmen langfristig ausgerichtet und ESG-Kriterien, die dort mit reinkommen. Ansonsten haben wir ja schon gesehen, dass der sehr, sehr viel Volumen hat, der Fonds. Mhm. Und das Anlageuniversum, also final im Fonds liegen so 125 bis 150 Einzeltitel und auf die werden die 11 Milliarden verteilt, die aktuell drin sind. Das bedeutet, die können es keine Kleinunternehmen kaufen, also keine Kleinstunternehmen, weil sonst einfach die nicht sinnvoll, also dann würde denen quasi das ganze Unternehmen gehören, wenn die das in einem sinnvollen Volumen dann berücksichtigen wollen. Also die brauchen quasi Unternehmen, die mit genug Handelsvolumen und einer ausreichend Größe ausgestattet sind, damit die am Markt einkaufen können, ohne den Markt zu verzerren. Hm. Umschlagshäufigkeit, das ist eine Kennzahl, die angibt, wie die Portfolio-Umschlagsrate ist. Die war im letzten Geschäftsjahr mit 20,53% angegeben, also ja, ein Fünftel des Portfolios wurde umgeschlagen. 80% sind konstant geblieben und 20% ausgetauscht, wenn man das so salopp übersetzen möchte. So, das erklärt dann auch so ein Stück weit, warum die Handelskosten in dem Fonds so relativ niedrig sind. Mhm. Haben sie ja mit 0,11% angegeben, einfach weil sie ja nicht so häufig tätig werden. Also ist kein Hin und Her Taschenleer, sondern die versuchen schon relativ ruhig und gediegen dort zu handeln. Dann haben die drei Filter, wie sie Unternehmen aussuchen. Das erste ist ein Liquiditätsfilter, hatten wir schon angesprochen. Da ist quasi das durchschnittliche Handelsvolumen in den letzten 20 Börsentagen muss größer als 20 Millionen Euro gewesen sein bei einer Aktie, ansonsten kaufen die nicht. Warum? Hat man schon gesagt, die wollen eine Aktie auch wieder auf den Markt bringen können, ohne dass der Kurs dadurch, dass sie ihre Anteile auf den Markt werfen, in den Keller rauscht. Das wäre für den Fonds nicht gut, wenn die Aktien nicht wirklich sinnvoll veräußern können, weil sie dann einen Kursrutsch verursachen würden. Dann haben sie noch die Regel sich auferlegt, wir kaufen maximal 25% des Tagesumsatzes. Das bedeutet, die würden deswegen auch wieder die Größe beim Handelsumsatz, damit sie eben maximal ein Viertel des tagesüblichen Tagesumsatzes dort kaufen, wenn sie ihre Position aufbauen. So. Und die nächste Maßgabe ist, dass eine Position innerhalb von 1 bis 5 Tagen ohne Markteinfluss auf- oder abgebaut werden kann. Das sagt uns auch, dass die Positionsgröße kann maximal bis zu 10% sein im Akkumular. Wenn jetzt eine Aktie dort mit 10% dabei ist, wird es wahrscheinlich eher ein Dickschiff sein am Aktienmarkt mit einer hohen Marktkapitalisierung. Weil wenn du jetzt 10% bei 11 Milliarden Fondsvolumen über 1 Milliarde Beteiligung an einem Unternehmen hältst im Zweifel, dann wird es nämlich schwierig, wenn ich ein kleineres Unternehmen habe, das in 1 bis 5 Tagen ohne Markteinfluss wieder zu verkaufen. Nach dem Liquiditätsfilter folgt dann das quantitative Screening. Da war es für uns gar nicht so leicht herauszufinden, was sie da eigentlich tun. Da steht Fundamental Research plus Ideen von Sektorspezialisten. Quantitatives Screening können ganz viele verschiedene Ansätze sein. Wir vermuten, dass sie da ja, anhand von mathematischen Modellen, die sie in ihrem Computer da simuliert haben, dann Gruppen von Wertpapieren identifizieren, die dann in Frage kommen. Also bei der quantitativen Analyse können theoretisch Faktormodelle zum Einsatz kommen, wo zum Beispiel Value, Size, Grow, Momentum oder sonst irgendwas dann identifiziert werden, Segmente, und die dann in der nächsten Phase dann tiefer untersucht werden. Es gibt auch Arbitrage-Strategien, Makro-Strategien, statistische Arbitrage, Risk-Party-Fonds und alles Mögliche. So richtig ist uns dieser Schritt nicht klar geworden, was dort konkret gemacht wird. Wo es ein bisschen klarer ist, ist dann bei Schritt 3, beim fundamentalen Research. Also wenn dann quasi die ersten zwei Filter angesetzt wurden, Liquiditätsfilter, also wird die Aktie ausreichend gehandelt, ist es für den Fonds darstellbar, die Aktie grundsätzlich zu kaufen. Dann die quantitative Analyse, quasi so eine Art Vorauswahl getroffen hat, dann gibt quasi der nächste Schritt, dann geht es in die Tiefenanalyse rein, wenn man so will. Und da wird dann nochmal von den Unternehmen, die in Frage kommen, die Managementqualität bewertet. Da gehen sie zum Beispiel auf die Vergütung ein. Ist es eine langfristige Strategie oder eine kurzfristige Strategie? Wie zukunftsfähig wird das Geschäftsmodell eingeschätzt? Also Positionierung, Bekanntheit, Wettbewerbsgrad, Marktbarrieren, Kapitalrenditen, all das. Und es wird dann wirklich konkret nach Kennzahlen geguckt, KGV, also Kursgewinnverhältnis, Kursbuchverhältnis, EBIT, Verschuldungsquote, Abschreibungen, Eigenkapitalquote. Also das ist dann der dritte Schritt. Also zusammenfassend Liquiditätsfilter als ganz grobe Vorauswahl, dann das quantitative Research, etwas feinere Vorauswahl, was dann wahrscheinlich computergestützt ist, plus dass da in dem Bereich nochmal steht, dass Ideen von Sektorspezialisten mit eingebracht werden können. Und dann geht es in die Tiefenanalyse rein. Und das, was dann übrig bleibt, kommt dann quasi einmal in den Fonds rein. Das sind dann so 125 bis 150 Unternehmen, die dann im Fonds tatsächlich drin liegen. Genau. Das Gesamtuniversum grundsätzlich ist so ungefähr bei 2800 Unternehmen, die erstmal den Liquiditätsfilter durchschreiten können. So. Beziehungsweise das Gesamtuniversum, das reduziert sich beim Liquiditätsfilter von 2800 auf 1300 Unternehmen ungefähr. Im zweiten Schritt wird so auf ungefähr 500 Unternehmen eingestampft und die 500 Unternehmen kommen dann in die Tiefenanalyse rein. So. Das so zum grundsätzlichen Anlageprozess. Gewichtung hat man ganz am Anfang schon mal gesagt, ist so am Ende zwischen 0,2 bis 10% vom Gewicht hat ein Unternehmen im Fonds. Was dann noch im nächsten Schritt mit reinspielt, das hatten wir schon einmal mit angeteasert, ist das Thema Nachhaltigkeit, wo dann wirklich gezielt nach ESG-Kriterien gefiltert wird. Und da gibt es einmal, ja, wird auf Datenbanken zurückgegriffen, beziehungsweise auf ESG-Anbietern. Da wird auch nicht nur ein ESG-Anbieter genommen, also ESG-Anbieter, die gucken dann quasi, MSCI ist zum Beispiel ein Kanter, die gucken sich dann quasi ganz viele Unternehmen an und ranken dann, vergeben Punkte, ESG-Scores. Und beim DWS-Accumula ist es so, dass die nicht nur auf einen Datenanbieter zurückgreifen, sondern auf verschiedene und dort quasi dann, wenn wir jetzt zum Beispiel drei Scores haben, die drei zusammennehmen und dann durch drei und dann Durchschnitt bilden. So.
Ja, genau. Wir hatten ja auch schon mal zu den ESG-Ratings einen Artikel oder einen Beitrag gemacht und da hatte ich mir auch drei genauer angeschaut und bei denen, die stehen auch in der Broschüre drin.
Ja.
Deren Daten nehmen sie dann auch als Grundlage und genau.
Genau, also führende Datenanbieter werden hier mit ISS, ESG angegeben, MSCI, Morningstar, S&P und ESG Book. Das sind die fünf, die hier direkt mit genannt werden. Du warst ja auch damals, den Podcast können wir mit verlinken, sehr, sehr skeptisch, was den Nutzen der ESG-Kriterien für den Anleger angehen. Und das Ergebnis war ja da eigentlich größtenteils, dass die ESG-Kriterien eher messen, welchen Einfluss die Umwelt auf das Unternehmen hat und nicht welchen Einfluss das Unternehmen auf seine Umgebung hat.
Genau, das war bei zwei von denen, die ich mir angeschaut habe, war das auf jeden Fall so. Bei dem ESG-Rating, da haben sie tatsächlich auch dann sich angeschaut, ja, welchen Einfluss das Unternehmen auf die Umwelt hat. Also solche Daten fließen dann auch in diesen DWS scheinbar mit rein.
Ja, also der wird hier auch mit genutzt.
Genau.
Und ansonsten ist hier ein besonderer Fokus einmal gelegt auf das Thema CO2. Wasser spielt eine kleinere Rolle oder gar keine Rolle, genauso wie Abfälle und Biodiversität. Also wirklich Fokus ist ganz groß auf das Thema Treibhausgasemissionen. So kann es dann auch zum Beispiel kommen, dass Nestle unter den Top 10 Positionen mit dabei ist, obwohl Nestle bei vielen, ja, zum Beispiel bei den ETFs, die quasi Nachhaltigkeitskriterien mit berücksichtigen, fliegt Nestle regelmäßig raus. Beim DWS Accumula sind sie zurzeit mit drin.
Genau, und dann arbeitet der DWS Accumula auch noch konkret mit Ausschlüssen. Das heißt, Unternehmen aus bestimmten Bereichen werden von vornherein ausgeschlossen, wie zum Beispiel die kontroversen Waffen oder Kohleunternehmen.
Gut, ja, wir können ja mal kurz eine Übersicht über die größten 10 Unternehmen geben. Da haben wir zum einen Alphabet, also Google. Dann haben wir Taiwan Semiconduct, Booking Holdings, Microsoft, Meta, Apple, Visa, Nestle, Novo Nordisk und United Health Group. Oh, das sind die 10 größten Positionen. Und die größte hat tatsächlich Alphabet, also Google, mit 9,7%. Das reizen die also ziemlich aus.
Genau, und insgesamt machen die 10 größten Positionen ungefähr 35% des Fonds aus.
Regional hat er eigentlich keine Einschränkungen, der DWS-Accumula, ist aber ja fast ausschließlich in Industrienationen unterwegs. Die USA hat ähnlich wie in den globalen ETFs ein sehr, sehr hohes Gewicht, einfach weil da viele Unternehmen ihre Heimat haben. Aktuell, Stand 30.12.2024, macht die USA so 63,5% Gewicht aus. Die nächstgrößten Länder sind dann Taiwan, Großbritannien, Schweiz, Japan.
Genau, also mit Taiwan hat man dann auch ein Schwellenland sogar mit dabei.
Ja. Eins.
Genau. Eins. Soweit wir das hier beurteilen können. Vielleicht sind auf den hinteren Positionen nochmal welche.
Das ist dann auch der Grund, warum wir jetzt im Performance-Vergleich dann tatsächlich auch bei der Benchmark geblieben sind, die sich der Fonds selber auferlegt hat. Das ist nämlich der MSCI World. Und wir haben einmal den Fonds mit einem MSCI World ETF verglichen, jetzt ohne Nachhaltigkeitskriterien, weil das auch die Benchmark ist, die er sich selber gegeben hat, haben dann aber auch mal ja ein ESG MSCI World daneben gelegt. Da hat sich das Ergebnis nicht groß unterschieden. So. Also der Vergleich mit dem MSCI World ist aussagekräftig am Ende auch für den Vergleich mit den ESG-Varianten, also mit dem ESG-Filter vom MSCI World. Genau, wir haben ja auch den Textbeitrag damit verlinkt in den Shownotes, da gerne mit drauf gehen, da seht ihr dann die Charts, wenn ihr so mögt. Und da haben wir einmal 15 Jahre und einmal 10 Jahre miteinander verglichen. 15 Jahre deshalb, weil das, ja, wir haben den iShares Core MSCI World ETF genommen, den gibt es erst so seit ungefähr 2010. Deswegen viel mehr als 15 Jahre ist da nicht drin. So. Dann 10 Jahre, darauf will ich mich heute mit fokussieren. Warum? Weil der André Köttner erst seit 2013 Fondsmanager von DWS Akkumula ist und ja vorher ein anderer Fondsmanager im Boot war. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt erstmal auf die 10 Jahre fokussiert. Und da sieht es wie folgt aus. Wenn wir es jetzt kumuliert nehmen in den letzten 10 Jahren, hat ein MSCI World ETF, der iShares, also wirklich konkret, der iShares Core MSCI World UCI ETS ETF, der hat einen Plus von 189,86% gemacht. Also fast 200% plus, 189,86. Und der DWS Akkumula hat im selben Zeitraum Plus von 156,79% gemacht. Also ungefähr 33% hinten an über einen Zeitraum von 10 Jahren. So, wenn ich weiß, er hat einen Kostennachteil von 1,3% ungefähr pro Jahr, dann ist ein guter Teil des Ertragsnachteils schon mal erklärt. Tatsächlich sieht man auch, wenn man die übereinander legt, die schwanken sehr, sehr ähnlich. Also die Ausbuchtungen von den Kurven, die sind sehr, sehr ähnlich. Die haben auch ein ähnliches Anlageuniversum. So. Wenn man es auf 15 Jahre sieht, also der maximale Zeitraum, den wir hiermit vergleichen können, da ist der Unterschied noch krasser dann. Das schaukelt sich auch über die Jahre so ein Stück weit auf. Auf dem 15-Jahres-Zeitraum haben wir beim iShares MSCI World ETF ein Plus von gut 500% und beim DWS Akkumula ein Plus von 317%. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Tatsächlich nach Antritt vom Köttner bei dem DWS Akkumula lief es erstmal über einige Jahre sehr, sehr ähnlich wie der MSCI World und dann so ab 2021 hat er dann systematisch das Nachsehen. Da bestätigt sich am Ende wieder so ein Stück weit das, was wir immer wieder mitgeben, dass ja aktives Fondsmanagement sich nicht unbedingt rechnen muss. So. Tatsächlich ist es so, die Grundaussage, wenn man sich so mit der wissenschaftlichen Finanzmarktforschung so ein Stück weit beschäftigt, dass es keine Evidenz dafür gibt, dass so ein aktives Fondsmanagement wirklich zuverlässig Mehrwerte liefert. Wichtig ist, man kann das jetzt nicht bei einem reinen Performance-Vergleich stehen lassen. Und das war für mich sehr, sehr überraschend und interessant. Wenn man die Sharpe-Ratio nimmt, also Risiko und Ertrag ins Verhältnis setzt, dann ist der DWS Akkumula sehr, sehr ähnlich wie der MSCI World gelaufen. Mhm. Also wenn wir jetzt einen 10-Jahres-Zeitraum dort nehmen, dann hat der iShares MSCI World ETF hat eine Sharpe-Ratio von 0,8 und der Akkumula von 0,77. Also das ist wirklich schon sehr nah beieinander. Mhm. Das bedeutet, der DWS Akkumula hat quasi, ja, hat einen schlechteren Ertrag, aber hat dafür auch ein bisschen weniger geschwankt. So sieht man zum Beispiel auch bei den Volatilitätsmaßen. Auf 5 Jahre wird es beim MSCI World ETF mit 15,46% angegeben, die Volatilität, und beim Akkumula mit 12,88%. 10-Jahres-Sicht sind dann wieder ein bisschen näher beieinander. Dann ist es beim MSCI World ETF 13,92 und beim Akkumula 12,89. Was ich damit sagen will, wenn man nicht nur auf den Ertrag schaut, sondern das Risiko mit ins Spiel bringt, dann ist der DWS Akkumula gar nicht so weit weg vom MSCI World ETF. So, bedeutet, man könnte jetzt fast schon rechtfertigen, dass er auf Augenhöhe mit unterwegs ist. Aber man sieht auf gar keinen Fall aus den Daten systematischen Vorteil für den aktiv gemanagten Fonds, sondern eher im Gegenteil, dass der passiv gemanagte ETF ein Stückchen besser gelaufen ist. Wenn man es ganz langfristig sieht, auf 15 Jahre sogar deutlich, deutlich besser. Man könnte jetzt argumentieren, dass seit dem Wechsel des Fondsmanagements der Unterschied nicht mehr ganz so groß ist, beziehungsweise gewesen ist. Man muss ja mit historischen Daten mal so ein bisschen aufpassen. Das sieht man jetzt auch beim Performance-Vergleich in den letzten 10 Jahren, dass es so von 2015 bis 2021 sehr, sehr ähnlich beides gelaufen ist und eigentlich der komplette Renditeunterschied in den letzten 4 Jahren entstanden ist. Mhm. So. Könnte man vielleicht auch ein bisschen mit dem Ukraine-Krieg erklären, dass wenn du quasi auf CO2-Vermeidung fokussiert bist im ESG-Bereich, wobei ich nicht genau weiß, seit wann die ESG-Kriterien dort mit reinspielen, dann hast du natürlich ein Problem, wenn die fossilen Energieträger preislich durch die Decke schießen und die fossilen Unternehmen dort mega viel Geld verdienen, weil dann bleibst du einfach hinten dran, wenn du die nicht mit berücksichtigt hast. So. Was uns dann auch zur Aufgabe des Fonds innerhalb eines Anlegerportfolios bringt, also wann kann man so einen DWS-Akkumula vielleicht mit reinnehmen, ja, die nachhaltigen Kriterien sollten eine Rolle spielen, denke ich. Dann kann man auch drüber hinwegsehen, dass seit, ja, dass man jetzt vielleicht nicht von den fossilen Energieträgern profitiert hat, das will man ja dann auch nicht. Wobei man auch sagen muss, dass die Nachhaltigkeitskriterien müssen halt auch zu einem passen. Ne? Der Fokus ist ja ganz klar auf CO2 und so Unternehmen wie Nestle, was ja mit gerade Wasserverbrauch etc. ein bisschen in der Kritik steht und dem ganzen Umgang mit dem Thema Grundwasser abpumpen in Regionen, wo nicht so viel Wasser ist, ist ja vielleicht nicht ganz so witzig. Und das spielt hier aber jetzt anscheinend keine Rolle. Und man muss auch sagen, dass der DWS-Akkumula lässt sich aber auch offen, dass ein Teil des Fondsvermögens ohne ESG-Kriterien angelegt werden. Also ich glaube bei, ich habe es mir irgendwo rausgeschrieben, muss jetzt, ja, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube 91%, wenn mich nicht alles täuscht, bei 91% der Anlagen hat im letzten Geschäftsjahr Nachhaltigkeit eine Rolle gespielt. Aber jetzt habe ich es gefunden, es sind sogar 93,94%, die den von der Gesellschaft definierten ESG-Standards entsprachen. Hm. So, also 6% haben sie nicht entsprochen. Dann also Aufgabe innerhalb des Portfolios, ESG-Kriterien sollten eine Rolle spielen. Genau, also die ESG-Kriterien sollten eine Rolle spielen und es wäre quasi ein Basisinvestment für vor allem die großen Industrienationen. Und ich muss natürlich Bock auf Wachstumsunternehmen haben, weil da der Fokus drauf liegt. Also wenn ich eine Aufgabe im Portfolio zuweisen müsste, wäre es quasi, würde die großen Unternehmen, Wachstumsunternehmen in den Industrienationen abdecken und leichte Nachhaltigkeitskriterien mit berücksichtigen. So, Schwellenländer würde ich dann wahrscheinlich über ein Extraprodukt abdecken, wobei es auch jederzeit sein kann, dass die Schwellenländer dort stärker mit berücksichtigt werden, ne? Weil er hat sich ja keine globalen Beschränkungen auferlegt davon. Ja, Alternativen zum DWS-Akkumula haben wir schon mit genannt. Das könnte zum Beispiel so ein MSCI World ETF sein oder so. Wichtig ist keine Anlageberatung, rein informativer Podcast, wie immer. Bildet euch bitte eine eigene Meinung. Der Fonds hat Vor- und Nachteile und ihr müsst halt einfach selber entscheiden, ob das eine sinnvolle Anlage für euch ist oder euch beraten lassen. Gerne auch bei uns. Genau. Ja, also Aufgabe eher so ein Basisinvestment. Mit den 125 bis 150 Unternehmen bist du im Prinzip auch gut aufgestellt von der Streuung her. Streuung hat immer auch einen Grenznutzen. Das bedeutet, ob ich 1 oder 10 Unternehmen im Portfolio habe, ist ein Riesenunterschied. Ob ich 10 oder 100 habe, schon deutlich, deutlich kleiner. Aber immer noch sehr, sehr wertvoll. Und ob ich dann 100 oder 1000 habe, das ist dann gar nicht mehr so entscheidend. Wichtig ist eben, dass ich über viele verschiedene Branchen und Länder gestreut bin dann noch. Genau.
Dann dein Resümee oder dein Fazit. Was würdest du jetzt empfehlen, wenn jemand diesen DWS-Akkumula, ESG-Akkumula im Portfolio hat? Soll er den halten oder verkaufen? Oder?
Ja, empfehlen, im Podcast schwierig, ne? Ja, auf jeden Fall sollte man sich mit Alternativen beschäftigen. Dann bewusst machen, dass eben für einen aktiv gemanagten Fonds ist der Preis angemessen mit seinen 1,45%. Laufendkosten, Transaktionskosten sind relativ niedrig ausgewiesen. Das geht schon in Ordnung. Aber es geht halt deutlich günstiger. So, wir haben ja auch gesehen, dass wir ertragstechnisch einen systematischen Nachteil haben. Was ich immer dann auch schwierig finde, ist, selbst wenn man jetzt zum Schluss kommt, seitdem der André Köttner dort im Fondsmanagement sitzt, dass es ein bisschen besser läuft. Vielleicht was Glück, vielleicht was Können. Aber es kann auch sein, dass das Fondsmanagement wieder ausgewechselt wird und es dann wieder anders läuft. Also man sollte auf jeden Fall regelmäßig überprüfen, ob das noch das Produkt so ist, wie ich es haben möchte. Das war ja auch nicht von Anfang an der DWS-ESG-Akkumula, sondern es war der DWS-Akkumula. Und jetzt hat man diese ESG-Kriterien eben mit reingebracht. Wahrscheinlich, um das Produkt dann auch besser verkaufen zu können und noch ein Argument für das Produkt zu haben, nämlich Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt dieses ESG-Argument mit rausnimmt, dann wären die Argumente eben dünn. Mhm. So, also sollte ich mir überlegen, erstmal will ich darauf setzen, dass der André Köttner tatsächlich mir einen Mehrwert im Vergleich zum Markt bringt. Performance-mäßig hat das nicht geschafft. Ertragsrisikobereinigt fast. So. Genau, also die Frage sollte ich mir beantworten und ich sollte mir beantworten, ob der ESG-Filter zu mir passt. Mhm. Genau, und ich sollte mir halt klar sein, dass jederzeit auch die Regionen im Fonds getauscht werden können. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig bei aktiv gemanagten Fonds. Fonds, dass eben genau diese Aufgabe zuweisen im Portfolio, das fällt einem immer relativ schwer, weil sich ja die Zusammensetzung ändern kann. Und wenn ich dann andere Fonds drauf abstimme oder andere ETFs, kann es sein, dass diese Abstimmung irgendwann nicht mehr passt, weil die alle ihre Anlagestrategie ein bisschen angepasst haben. Das eben bei ETFs oder Anlageklassenfonds deutlich schöner, weil die Anlagestrategie relativ konstant ist und sehr, sehr selten geändert wird.
Sehr schön. Dann haben wir es soweit zusammen. Ansonsten gibt es natürlich noch viele weitere Details zu dem Fonds, die dann alle im Artikel stehen. Ja. Der wird auch verlinkt. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Thank you.